Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 103 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis alle ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich Herrn Dr. Werner aus Sinn. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen mit uns Gottesdienst feiern. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht hier in der Kirche. Und am Dienstag um 16 Uhr, kann man vielleicht noch mal weiter sagen, ist Probe der Konfirmanden des Jahrgangs 2019-2020, die letzten Konfirmanden für ihre Konfirmation in der Kirche in Breitscheid. Dienstag 16 Uhr in Breitscheid, Treffpunkt. Nächsten Sonntag um 11 Uhr ist Gottesdienst mit Dr. Klaus Schmidt. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Dann hat die Sonja mir noch was mitgegeben, das betrifft den Tansania-Partnerschaftsgottesdienst. Und zwar ist er diesmal online. Wie jedes Jahr am dritten Sonntag im September lädt der Tansania-Arbeitskreis des evangelischen Dekanats an der DIL am 20.09. zu einem Tansania-Partnerschaftsgottesdienst ein. Wegen der Corona-Situation findet er diesmal jedoch nicht live in einer Kirche statt. Stattdessen wurden die einzelnen Teile des Partnerschaftsgottesdienstes im Vorfeld aufgezeichnet und als Videobeitrag zusammengefügt. Interessierte können diesen Beitrag am 20.09. auf der Dekanats-Homepage unter der Rubrik schon gesehen finden. Bei dem Gottesdienst wirken neben den Mitgliedern des Tansania-Arbeitskreises auch Dekan Roland Jeckel und Propsteikantorin Petra Denker mit. Außerdem werden Fotos, Grußworte und Liedbeiträge aus Tansania zu sehen sein. Die Mitglieder des Tansania-Arbeitskreises würden sich freuen, wenn viele Menschen diesen Online-Gottesdienst ansehen und dadurch mehr über unsere Tansania-Partnerschaft erfahren. Soweit nun meine Abkündigungen und nun hören wir das erste Lied. Herr Dr. Werner sagt welches.
Lied 302, Du meine Seele singe. Du meine Seele singe, wohl auf und singe schön, dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. Thank you. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen heute und vielen Dank für die freundlichen Worte zur Begrüßung. Ja, ich bin sehr gerne mal wieder nach längerer Zeit hier zu Ihnen nach Medenbach gekommen. Und ich habe es eben in Breitscheid auch schon gesagt, komme ja in die eine oder andere Gemeinde bei uns in der Region. Und da ist es für mich immer ganz interessant zu sehen, wie gehen die einzelnen Gemeinden eigentlich in den Gottesdiensten um mit Corona? Wie ist das organisiert? Und es ist überall so ein bisschen anders. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, unsere Gemeinden kommen sehr, sehr gut mit dieser Situation, die für alle irgendwie immer noch nicht so wirklich befriedigend, wie könnte das auch sein, aber auch noch nicht so richtig, es fühlt sich noch nicht so richtig gut an. Und wir sehnen uns alle danach, wieder mal einen gewohnten Gottesdienst feiern zu können. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen doch alle ganz gut damit zurecht. Es wird alles organisiert. Und ich denke, das kann auch nur der Weg sein, dass wir mit Corona leben, dass wir nicht in Schockstarre verfallen und gar nichts mehr machen, auf der einen Seite, und dass wir aber auch nicht so tun, als gäbe das gar nicht und lassen, buchstäblich gesagt, Gott den guten Mann sein. Also einfach mit der Krankheit leben, so wie wir eben auch mit anderen Krankheiten, ob wir das wollen oder nicht, leben müssen. Für viele stellt sich die Frage unter Corona oder auch bei einer persönlichen Erkrankung, gibt es eigentlich da einen Sinn? Was soll das eigentlich? Warum schickt Gott mir oder uns allen eine bestimmte Krankheit? Welcher Sinn steckt dahinter oder hat das vielleicht gar keinen Sinn? Das sind Fragen, die eigentlich so alt sind wie die Menschheit. Und wir wollen nachher in der Predigt uns ein bisschen Gedanken um diese Fragestellungen machen. Hören wir zunächst auf Worte aus Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen und können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, er erhält Witwen und Waisen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott für und für. Halleluja. Gnädiger Gott, dich loben mit dem, was wir tun und was wir lassen. Dich loben, Gott, mit Herzen, mit Mund und Händen, mit all unseren Sinnen. Das hat einen Sinn inmitten all der Sinnlosigkeit in dieser Welt. Lass uns nicht aufhören, dich zu loben. Herr, erbarme dich. Lob singet Gott, denn er verwandelt unsere Klage in einen Reigen. Und Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir wollen beten. Gott sei Dank, dass wir nicht versunken sind in unseren Klagen. Wir sind nicht zermürbt von den Widersprüchen in dieser Welt. Wir haben nicht büßen müssen für alles, was wir getan und unterlassen haben. Und es ist nicht zum Letzten gekommen. Die Zeit hat alle Wunden geheilt, denn jeden Tag neu schenkst du, unser gnädiger Gott, uns Grund zu danken und das Leben zu feiern. Du, unser Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete ihm und sprach: Sind denn nicht alle 10 rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, dass er wieder umkehre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Und ich bitte dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören Lied 365, Von Gott will ich nicht lassen. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eigentlich immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen sich doch in erster Linie über ihren Beruf definieren. Und wir alle verbinden ja auch mit Inhabern bestimmter Berufe ganz bestimmte Eigenschaften, ganz bestimmte Fähigkeiten. Davon ist natürlich vieles einfach nur Klischee und lässt sich, wenn wir genauer hinschauen, mit der Wirklichkeit auch nicht unbedingt immer in Einklang bringen. Denn natürlich, auch ein Polizist ist, nur weil er Polizist ist, nicht davor geschützt, dass vielleicht auch ein Einbrecher sein Heimsucht. Und natürlich kann auch ein Elektriker mal einen Stromausfall haben. Ist eigentlich alles ganz klar. Aber doch, wenn man so wie ich aus dem Gesundheitssystem kommt, dann darf man wahrscheinlich nicht krank werden. Wenn ich wie jeder andere irgendwann im Herbst anfange rumzuniesen, rumzuhusten, dann höre ich immer wieder von offensichtlich völlig erstaunten Mitbürgern, natürlich halb im Scherz, halb aber auch irgendwie ernst gemeint, höre ich immer, wieso sind Sie denn eigentlich erkältet? Das müssten Sie doch eigentlich hinkriegen, dass Sie sich selber helfen. Sie haben doch alle Mittel, die man dazu braucht. Selbstverständlich. Natürlich, es gibt heute Therapien, es gibt Arzneimittel gegen ganz viele Beschwerden, gegen ganz viele Erkrankungen, gegen vieles, wo man vor 20, 50, 100 Jahren sich überhaupt nicht zu helfen wusste. Wenn Sie sich einmal vor Augen halten, dass noch bis in die 50er Jahre jedes Jahr Millionen von Menschen an Infektionskrankheiten weltweit gestorben sind, die heute viele Medizinstudenten einfach nur noch aus dem Lehrbuch oder gar nicht mehr kennen. Aber dennoch, es gibt immer zahlreiche Krankheiten, es gibt genug Krankheiten, zu viele, die für die Betroffenen unsagbares Leid, ganz schlimme Behinderungen, Leiden, kaum erträgliche Schmerzen mit sich bringen. Und immer wieder stellen wir uns, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir stellen uns, gerade wir als Christenmenschen, immer wieder die Frage, wozu ist denn das eigentlich gut? Welchen Zweck verfolgt Gott denn eigentlich damit, dass er uns alle diese Leiden aufbürdet? Warum erhört er nicht diese unzähligen Gebete von vielen gläubigen Menschen, die ihn anflehen, dass er doch die Krankheit lindern oder heilen möge? Und viele sagen sich, habe ich mir da etwas zu Schulden kommen lassen? Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass ich so mit Leid und Krankheit gestraft werde? Und dieses oder Ähnliches, man hört es einfach immer wieder. Und liebe Schwestern und Brüder, ich muss es zugeben, es ist nicht leicht. Es ist sogar extremst schwer, auf so eine Frage eine auch nur einigermaßen vernünftige und zufriedenstellende Antwort zu finden. Aber einer, der sich diese Fragen auch gestellt hat und der für sich, nach meinem Finden, richtig, richtig gute Antworten auf diese Frage gefunden hat, das ist der Apostel Paulus. Nun schauen Sie, dieser Mensch und Apostel Paulus, ich weiß nicht, was Sie für eine Vorstellung von dem haben. Für viele ist er doch vielleicht eher eine ziemlich dröge Gestalt. Einer, der aus der eigentlich doch frohmachenden und befreienden Botschaft des Evangeliums, so wie Jesus sie uns gebracht hat, irgendwie eine ziemlich trockene Gelehrtentheologie gemacht hat. Für mich ist der Paulus eine der faszinierendsten Gestalten im frühen Christentum überhaupt. Und ich finde, es lohnt sich eigentlich einfach, wenn wir uns seinen Werdegang ganz kurz einmal anschauen. Paulus wurde so um das Jahr 1 herum geboren in Tarsus, das ist die heutige Türkei. Er war ungefähr gleich alt, vielleicht ein paar Jahre jünger als Jesus. Und wenn Jesus, wie man annimmt, etwa im Jahr 30 gekreuzigt worden ist, dann wird die Bekehrung dieses Saulus zum Paulus ungefähr im Jahr 31 oder 32 gewesen sein. Aber erst ab dem Jahr 48, also viel, viel, viel später, und da war Paulus dann auch kein richtig junger Mann mehr, erst dann hat er angefangen mit seinen großen Missionsreisen, für die er bekannt und berühmt geworden ist und aus, von denen praktisch alles über ihn stammt, was wir im Neuen Testament lesen können. Im Jahr 53 erst, da ist Paulus auf seine letzten Missionsreise auch nach Ephesus gekommen, auch heutige Türkei. Und dort ist er dann volle 2,5 Jahre geblieben. Und von dort aus hat er dann eine rege Korrespondenz geführt mit ganz vielen Gemeinden im Mittelmeerraum, die er zuvor schon mal besucht hatte und die er zum großen Teil auch selbst gegründet hatte. Er wollte in Kontakt bleiben, er hat auch Fragen beantwortet, die ihn aus diesen Gemeinden erreicht haben. Im Winter 55 aus 56 gab es in der großen Gemeinde in der Stadt Korinth in Griechenland, da gab es Zoff. Gab es verschiedene Gruppen in der Gemeinde, die alle nicht miteinander konnten und die haben sich an den Paulus gewandt. Paulus, bitte sorg mal dafür, dass bei uns wieder ein normales Gemeindeleben einkehrt. Und da hat er kurz hintereinander die 2 Korintherbriefe geschrieben, die wir heute im Neuen Testament noch finden. Er hat viele andere Briefe auch geschrieben, von denen wir nichts mehr wissen, aber diese beiden wichtigen Briefe sind uns überliefert. Der Paulus, der hat unendlich viel dafür getan, das Evangelium unter die Völker zu bringen. Er hat sich persönlich voll und ganz eingesetzt für diese gute Botschaft. Und oft war es ihm nicht leicht. Und er hat selber viel Schlimmes erduldet. Und so denke ich, ist es an der Zeit, ihn selber mal zu hören, wie er über seine Beschwernisse berichtet. Ich lese aus dem 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden und in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und in Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und in Blöße. Soweit der Paulus selbst. Er hat also ganz viel leiden müssen. Leiden, damit er seine Mission erfüllen konnte. Und umso erstaunlicher ist das alles, wenn man weiß, dass der Paulus nicht ganz gesund war. Der große Apostel war ein kranker Mensch. Wir wissen das aus einigen Bemerkungen aus seinen Briefen. So schreibt er ganz Bemerkenswertes, Erstaunliches aus dem, im 2. Brief an die Korinther, Kapitel 12. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich schon 3-mal zum Herrn gebetet, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darum will ich mich auch am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Und darum bin ich auch guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und in Ängsten um Jesu Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Liebe Schwestern und Brüder, das hört sich schon komisch an. Ein Pfahl im Fleisch, ein Satansengel, der mit Fäusten schlägt. Was mag das wohl für eine rätselhafte Krankheit gewesen sein, an der Paulus da gelitten hat? Das ist wirklich schwer zu fassen. Und tatsächlich haben jahrhundertelang Theologen, Historiker, Mediziner und alle möglichen Menschen, die sich dazu berufen gefühlt haben, die haben sich ihre Meinung zu dieser Krankheit gemacht und haben die auch kundgetan. Aber wenn wir jetzt überlegen, was das wohl sein könnte, eins muss klar sein. Der Patient ist seit 2000 Jahren tot und da wird es kaum gelingen, eine wirklich eindeutige Diagnose noch zu stellen. Es wird zumindest sehr schwer. Es war so, nach meinem Studium habe ich ein paar Jahre als Assistent gearbeitet in Frankfurt an der Uniklinik. Und ich weiß noch genau, ganz normale Literatur suche, weiß nicht mehr, wonach ich gesucht habe, aber völlig unverhofft beim Blättern in einer ganz normalen medizinischen Zeitschrift stieß ich auf einmal etwas, was mit dem Neuen Testament zu tun hat. Und ich war überrascht, weil sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und da ging es um einen Artikel, der sich mit dieser Krankheit des Paulus beschäftigt hat, auf medizinische Weise. Und ich habe das damals spannend gefunden und habe mir auch meine Gedanken gemacht, woran dieser Apostel wohl gelitten haben mag. Denn die Andeutungen, die er da macht, weiß nicht, wie es Ihnen beim Hören gegangen ist, es klingt für unsere Ohren doch sehr rätselhaft, ein bisschen wolkig alles so. Und man darf nicht eins außer Acht lassen. Dem Paulus ist es natürlich darum gegangen, den christlichen Gemeinden Antworten zu geben, konkrete Antworten auf ihre Fragen. Es ist ihm nicht darum gegangen, seine Krankheit medizinisch korrekt zu schildern. Und außerdem, die Menschen, an die er in Korinth geschrieben hat, die kannten ihn ja persönlich und die wussten von vornherein Bescheid. Aber wir können ja ruhig mal zusammen versuchen, zusammenzutragen, was wir wissen können. Also es muss sich wohl um eine chronische, also um eine länger andauernde Krankheit gehalten haben. Denn Paulus bringt sie in Verbindung mit Ereignissen, die zu dem Zeitpunkt, als er diese Zeilen geschrieben hat, schon lange, lange zurücklagen. Und Paulus muss eigentlich ziemliche Schmerzen gehabt haben. Dieser Pfahl im Fleisch, das muss schmerzhaft gewesen sein, wie immer man sich das vorstellen will. Und auch dieser Satansengel, der mit Fäusten schlägt. Schließlich hat es sich wahrscheinlich um eine Krankheit im Kopfbereich gehandelt. Denn Paulus benutzt, er hat griechisch geschrieben, er benutzt dafür ein Wort, das heißt Kolafitzein. Und Kolafitzein heißt schlagen, aber es heißt mehr als das. Es heißt schlagen am Kopf, also jemandem eine Ohrfeige geben. Und es muss eine anfallsweise Krankheit gewesen sein. Wobei die einzelnen Anfälle für den Betroffenen so schlimm gewesen sind, dass er seiner normalen Tätigkeit nicht mehr nachgehen konnte. Wir wissen das aus einer Bemerkung, die Paulus im Galaterbrief macht, anderer Brief von ihm. Und da sagt er, dass er durch seine Krankheit mehrere Tage gehindert wurde, weiterzureisen, so wie er es ursprünglich geplant hatte, und die Gastfreundschaft dieser Menschen dort in Galatien noch länger in Anspruch nehmen musste. Also, die Krankheit war andererseits nicht so belastend, dass der Paulus gezwungen gewesen wäre, seinen strapaziösen Lebenswandel aufzugeben. Anstrengende Reisen, aufwendige Missionstätigkeiten, beachtliche theologische Leistungen, hat er ja alles in allem ganz gut bewältigt. Also, fassen wir zusammen. Es ist eine chronische Krankheit, eine Krankheit, die in Anfällen aufgetreten ist und die sich irgendwo im Kopfbereich abgespielt hat. Da ist eine Menge diskutiert worden. Sprachfehler. Stottern in Stresssituationen, depressive Anfälle. Das können wir alles vergessen, meiner Meinung nach, denn der Apostel konnte gut und verständlich reden. Von Stottern ist nie irgendwo eine Bemerkung gefallen. Und auch wenn er keine besondere Ausbildung genossen hat, es wird deutlich, man konnte ihn verstehen. Außerdem bei beiden Krankheitsbildern, Sprachfehler und Depressionen, da fehlt doch dieser Schmerzsymptome, die Paulus ja so drastisch beschreibt. Ein Augenleiden ist erwogen worden. Also etwa irgendwelche Sehstörungen. Aber auch das können wir, glaube ich, vergessen. Denn was haben Sehstörungen mit Schlägen eines Satansengels zu tun? Ganz häufig hat man an Epilepsie gedacht. Und zweifelsohne ist das eine chronische Krankheit und eine Krankheit, die den Betroffenen immer wieder in bestimmten Anfällen aus heiterem Himmel überfällt. Dazu passt aber dann auch wieder nicht diese Bemerkung von den heftigen Schmerzen, diesem Pfahl im Fleisch. Denn Epileptiker haben in diesem Sinne ja keine Schmerzen. Auch ist das so, ein Epileptiker, wenn er so einen Anfall hat, er kann sich meistens im Nachhinein nicht mehr erinnern daran, was in den Sekunden, Minuten des Anfalls passiert ist. Ein kurzer Blackout. Und das ist so beeindruckend. Paulus hätte davon berichtet, so darf man vermuten, wenn sowas stattgefunden hätte. Aber davon schreibt er keine Silbe. Liebe Schwestern und Brüder, die allerälteste Erklärung, Die Erklärung, die schon kurz nach dem Ableben des Apostels diskutiert worden ist, mir scheint immer noch die beste zu sein. Man hat nämlich schon in der Antike vermutet, es könnte sich bei den Leiden des Paulus einfach um sehr starke Kopfschmerzen gehandelt haben. Und das stützt sich vor allem darauf, dass Paulus ja ausdrücklich von diesen Schlägen spricht, die ihn getroffen hätten. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen als richtig schwere, so pulsierende Kopfschmerzen. Neuerdings hat man diese Theorie noch erweitert und hat gemeint, es könnte sich auch um regelrechte Migräneattacken gehandelt haben. So ein Migräneanfall, der kann den Betroffenen völlig außer Gefecht setzen. Und Arzneimittel dagegen gab es damals nichts, was wirklich gewirkt hätte. Da musste man einfach Ruhe halten und warten, bis diese Attacke vorübergegangen ist. Ganz gut denkbar wäre übrigens auch eine sogenannte Trigeminusneuralgie. Das ist eine sehr unangenehme Reizung von Hirnnerven. Das kommt ebenfalls periodisch, kann sehr, sehr heftig sein und kommt nicht am behaarten Kopf vor, sondern hauptsächlich so in der Kiefergegend. Und das passt sogar noch besser zu diesen Ohrfeigen, dieses Kolafitzen, von dem Paulus schreibt, als eine Migräne. Aber wie auch immer, liebe Schwestern und Brüder, Sie sehen, auch unter rein medizinischen Gesichtspunkten kann die Bibel spannend und herausfordernd sein. Aber Paulus ist ja für mich aus ganz einem anderen Grunde so bedeutsam. Er begegnet uns trotz seiner hohen Theologie einfach zutiefst menschlich. Er steht uns als echter Mensch aus Fleisch und aus Blut in Freud und Leid so nahe wie sonst kaum eine andere Gestalt der Bibel. Er ist keine überlebensgroße Vaterfigur, so wie vielleicht Abraham, kein mächtiger König wie David oder Salomo, kein Prophet wie Mose oder Jesaja. Er ist ein normaler Mensch wie du und ich. Und seine Briefe, die sprechen uns so direkt und so unmittelbar an. Man spürt bei ihm zwischen den Zeilen immer Freud und Ärger, Begeisterung und Verzweiflung. Und wir haben zu ihm im Gegensatz von ganz vielen anderen biblischen Personen Zeugnisse aus allererster Hand, was er selber geschrieben hat, seine Briefe. Und das ist fast so, als würden wir ab und an ein Telefongespräch mit ihm führen. Nun, um auf unser eigentliches Ausgangsproblem wieder zurückzukommen, Paulus hat sich auch so seine Gedanken gemacht, warum er mit dieser Krankheit belastet worden ist. Und er hat für sich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Antworten auf seine Frage gefunden. Und ich denke, wir müssen hier, und zwar jeder für sich selber, jeder Einzelne von uns muss sich entscheiden, ob wir diese Antworten annehmen können, eine von ihnen annehmen können, oder sagen, nee, für mich taugt diese Erklärung nichts. Auch das ist akzeptabel. Nebenbei bemerkt, auffällig ist, dass Paulus eine Erklärung gerade nicht anbietet. Eine Erklärung, die Menschen bis heute immer wieder sehr schnell bei der Hand haben. Nämlich Krankheit als Strafe für irgendwelche begangenen Untaten. Ich will es zugestehen. Krankheit kann ab und an ein Werkzeug sein in der Hand Gottes und kann vielleicht auch einmal als Strafe gedacht sein. Wer wären wir, das auszuschließen? Aber ganz sicher ist das nicht die Regel und es ist keine Zwangsläufigkeit. Also nach dem Motto, wer krank ist, der muss ein rechter Sünder gewesen sein. Ich meine, wir sollten dabei sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig sein und uns auf gar keinen Fall dazu verleiten lassen, Krankheit bei irgendeinem Mitmenschen vorschnell als irgendeine Strafmaßnahme Gottes anzusehen. Damit werden wir weder unserem Gott noch unseren Mitmenschen gerecht. Aber Paulus hat das ja gar nicht gemeint. Er hat vielmehr gesagt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Also der Herr schickt eine Krankheit, damit wir nicht uns überheben, damit wir nicht überheblich werden. Und zwar vermutlich gerade dann, wenn wir doch ansonsten reichlich gesegnet sind. Die meisten Gaben, die wir so mitbekommen haben, was wir gut können, also besondere handwerkliche Geschicklichkeit oder ein musikalisches Talent oder was auch immer, alles viele und alles Gute, was im Laufe des Lebens uns immer wieder begegnet, das meiste davon, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, das meiste davon bekommen wir doch ohne unser eigenes Zutun, ohne eigenen Verdienst. Und doch glauben wir manchmal, zumindest unterschwellig, wir würden alles, was wir erreicht haben, fast alles unseren eigenen Fähigkeiten verdanken. Und da mag ein kleiner Hinweis von oben, dass dem gar nicht so ist, der mag manchmal ganz hilfreich sein. Zweite Erklärung. Die zweite Erklärung, die ich finde, ist folgende. Paulus hat mehrfach wegen seiner Krankheit zum Herrn gebetet. Krankheit also als Ansporn, um mal wieder mit Gott in Kontakt zu treten. Vergessen wir denn nicht alle öfters das Gespräch mit Gott im Einerlei oder auch in der Hektik des Alltages und vor allem gerne auch dann, wenn es uns eigentlich ja ganz gut geht. Da gibt es ja keinen Anlass zum Beten, offensichtlich. Und vielleicht ist es nicht ganz falsch, wenn das Schicksal uns ab und an zum Beten einen kleinen Schubser gibt. Dritte Antwort. Die dritte Antwort, die Paulus uns mitgibt, ich halte sie für die beste. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat der Herr zu ihm gesagt. Und das klingt ungewöhnlich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was ist damit gemeint? Nun, Sie haben eben gehört, mit wie vielen Problemen, Schwierigkeiten Paulus zu kämpfen hatte. Wie mühselig es ihm oft geworden ist. Und immer wieder finden sich in seinen Briefen auch Stellen, wo er zugibt, einfach zermürbt zu sein und dass er sich manchmal depressiv gefühlt hat. Und doch, Paulus war einfacher Zeltmacher von Beruf. Er war kein gelernter Prediger, aber er hat trotzdem viele tausend Menschen überzeugt und hat sie zu Christus hingeführt. Und er ist in seiner Missionstätigkeit zum Beispiel geworden für viele, viele engagierte Christen, die nach ihm gekommen sind und zwar bis heute. Und das alles ist ihm nur gelungen, weil in seiner Schwäche Jesus Christus selbst mächtig gewesen ist. Wir hatten uns zu Beginn die Frage nach dem Sinn gestellt, dem Sinn von Leid und Krankheit. Und da hatte ich eben schon gesagt, jeder von uns muss selbst entscheiden, ob er die Antworten von Paulus annehmen will für sich oder ob er die nicht akzeptieren kann. Das ist eine Frage, die wir mit uns selber ausmachen müssen. Aber ich nenne sie nochmal. Krankheit, damit wir nicht überheblich werden. Krankheit, damit wir uns zu Gott halten. Krankheit, in dieser Schwäche erweist sich die Kraft von Christus. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, hat Paulus auch gesagt. Und das sind große Worte. Und der Paulus war ja auch ein großer Mann. Aber für uns einfache Normalmenschen, da können längere Zeiten von Angst, von Trauer, von Schwäche, die können richtig, richtig hart werden. Und haben letzten Endes auch schon manchen dazu gebracht, dass er darüber vom Glauben abgefallen ist. Aber andererseits, wie wichtig muss es unserem Herrn doch sein, wenn er trotzdem von seinen Leuten verlangt, dass sie in Schwäche und in Ohnmacht geduldig ausharren, selbst auf die Gefahr hin abtrünnig zu werden und sich von ihm loszusagen. Die Schwäche seiner Anhänger, die hat auf der anderen Seite immer wieder ganz viele Menschen von der guten Botschaft überzeugt. Auch wenn das auf den ersten Blick widersinnig oder gar paradox erscheinen mag. Immer wieder machen ganz normale Menschen, wie wir hier, die machen die Erfahrung, gerade in meiner Schwäche ist mir Gott so richtig nahe gekommen. Gerade als ich überhaupt nicht mehr konnte, da ist Gott zum Zuge gekommen. Und vielleicht hat mancher von Ihnen ja schon Ähnliches erfahren und ich wünsche Ihnen einfach uns allen heute, dass wir in Schwäche und in Machtlosigkeit durchhalten, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir dann dabei die Erfahrung machen, die ja Paulus auch gemacht hat. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil die Kraft von Jesus Christus in mir ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hören Lied 414, Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehen und dir mich weihen. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin, dein Herr ist alles, was ich hab und bin. Wir wollen beten. Gnädiger Gott, wie gut ist es doch, dass du die Menschen siehst. Du siehst alles Leid, das Verborgene und das Offensichtliche. Und so bitten wir dich, schau auf die Armen und schau auf die Hoffnungslosen, auf die Flüchtlinge und die nach Heimat Suchenden, auf die Arbeitslosen, und auch die, die von ihrer Arbeit erdrückt werden, auf die an Leib und Seele Kranken. Schau und hilf uns zu lieben und zu beten für uns und auch füreinander. Es ist gut, dass du uns Menschen hörst. Alles Leiden, alles Verborgene und auch das zum Himmel Schreiende. Und so bitten wir dich, höre du auf die Klagen der Geängstigten, auf das Schreien der Unterdrückten, das Seufzen der Sterbenden. Höre uns und hilf uns zu lieben und zu kämpfen für Gerechtigkeit und für Frieden. Es ist gut, unser Gott, dass du uns Menschen so treu bist. Du bist uns nahe bei uns in all unserem Leid. Und so bitten wir dich, bleibe bei uns und lass auch uns selbst treu sein. Treu denen, die uns ihr Leid klagen, denen, die auf unsere Gebete warten, die um unsere Freundschaft bitten, die nach unserer Hoffnung fragen. Bleibe bei uns und hilf uns, zu leben in dieser Zeit und füreinander da zu sein. Und gemeinsam beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen gern noch einmal Platz nehmen. Wir singen eben nicht, aber die Orgel spielt Lied Nummer 171. Bewahre uns Gott. Ja, liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen, sonnigen, sommerlichen Spätsommersonntag. Wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Alles Gute schon mal für die Konfirmation in 2 Wochen und alle Vorbereitungen, die bis dahin noch getroffen werden müssen. Gehen Sie hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.